Liebe Geschwister, die Predigt ist über Offenbarung, Kapitel 2, die Verse 8 bis 17. Offenbarung, Kapitel 2, Verse 8 bis 17, das sind dann das zweite und das dritte Sendschreiben. Ich lese erst einmal das zweite Sendschreiben vor. Schreibe an den Engel der Gemeinde in Smyrna. Der Erste und der Letzte, der, der tot war und wieder lebendig wurde, lässt der Gemeinde sagen, ich weiß, wie hart du bedrängt wirst und in welcher Armut du lebst. Eigentlich bist du aber reich. Ich weiß auch, wie sehr du von Leuten verhöhnt und verleumdet wirst, die sich zwar Juden nennen, aber in Wirklichkeit eine Synagoge des Satans bilden. Doch du wirst noch mehr leiden müssen. Es wird so weit kommen, dass der Teufel einige von euch ins Gefängnis werfen lässt. Das wird eine harte Prüfung für euch sein, und ihr werdet 10 Tage lang Schweres durchmachen. Lass dich durch das alles nicht erschrecken. Bleibe mir treu, selbst wenn es dich das Leben kostet, und ich werde dir als Siegeskranz das ewige Leben geben. Wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, kann der zweite Tod nichts anhaben. Bis dahin erst einmal. Das Thema der Predigt habe ich in Anlehnung an Vers 11 und Vers 17 formuliert. Achtet darauf, was der Geist Gottes euch als Gemeinde sagt. Das ist ja in jedem der 7 Sendschreiben am Ende die Verallgemeinerung, mit der Jesus deutlich machen will, dass diese 7 Sendschreiben für alle, die davon lesen, relevant sind. Mehr oder weniger. Jetzt muss ich ehrlich sagen, ich weiß jetzt nicht ganz genau, ob das zweite oder das dritte Sendschreiben für euch, also welches von beiden jetzt für euch mehr Relevanz hat. Aber ich gebe mir Mühe, das auf eure Situation anzuwenden. In dem ersten Sendschreiben, das ist der erste Punkt, da geht es darum, ihr erweist euch als Gemeinde von Jesus, wenn ihr bereitwillig für das Bekenntnis zu ihm Leiden erduldet. Ihr erweist euch als Gemeinde von Jesus, wenn ihr bereitwillig für das Bekenntnis zu ihm Leiden erduldet. Kapitel 2, Vers 8. Schreibe an den Engel der Gemeinde in Smyrna. Das hört sich ein bisschen komisch an, dass da jetzt ein Brief, also an Engel geschrieben wird. Weshalb manche Ausleger gedacht haben, ja, das kann ja kein Engel sein. Wahrscheinlich ist damit ein Ältester gemeint. Der empfängt dann den Brief und der liest ihn der Gemeinde vor. Wenn in der Offenbarung von Engeln die Rede ist, sind wahrscheinlich tatsächlich immer Engel gemeint. Engel, also in diesem Fall gute, unsichtbare Wesen, die wir in der Regel nicht sehen, aber die es gibt in einer Welt, die uns jetzt noch verborgen ist. Also die geht über Raum und Zeit hinaus. Das macht es jetzt nicht einfacher. Ne? Also wie gibt man jetzt diesen, und dann noch einen bestimmten Engel. Ne? Also da hat die Gemeinde in Smyrna einen Engel und die anderen Gemeinden auch. Vielleicht ganz kurz als Hintergrund. Das fängt beim Propheten Daniel an, wo man so erste Hinweise dafür kriegt, dass offensichtlich so in der Welt der Engel, dass auch Strukturen gibt, die haben unterschiedliche Aufgaben. Da wird zum Beispiel vom Erzengel Michael gesagt, dass der ganz besonders für das Volk Daniels zuständig ist. Und das ist wahrscheinlich der Hintergrund dafür, dass jetzt auch hier gesagt wird, okay, jetzt gibt's auch für die Gemeinde in Smyrna einen Engel und auch für die Gemeinde in Gummersbach Gibt es einen Engel, den Gott besonders abgestellt hat? Das soll aber nicht heißen, dass ihr in irgendeiner Weise versuchen solltet, Kontakt zu dem zu kriegen. Also falls es einen Engel geben sollte, der für eure Gemeinde abgestellt ist, dem ist das völlig egal, ob ihr ihn kennt. Der will gar nicht, dass ihr ihn kennenlernt. Der will, wenn es ein guter Engel ist, dann will er, dass ihr Gottes Wort lest und hört und mit Jesus beschäftigt seid. Ne, der Johannes, dem passiert das ja zweimal. Was heißt, das passiert dem? Also der fällt vor einem Engel nieder, will ihn anbeten und der Engel, der sagt beide Male, Johannes, lass das sein. Ich bin auch nur ein Mitknecht wie du. Ja, wahrscheinlich ist der Engel so eine Art Stellvertreter für die Gemeinde und in Wirklichkeit gelangt natürlich der Brief an irgendein Gemeindeglied, ob das jetzt ein Ältester ist oder wer auch immer. Es war dann einer, der lesen konnte, so viel kann man sagen. Die meisten Christen damals konnten nicht lesen. Ja, vielleicht noch etwas zu dieser Stadt Smyrna. Diese Stadt besaß ausgezeichnete Beziehungen nach Rom, also zum Machtzentrum. Sie war die erste Stadt in Kleinasien, vielleicht auch das noch, aber wisst ihr wahrscheinlich, alle sieben Gemeinden, an die Briefe ergehen hier in Offenbarung 2 und 3, lagen im damaligen Kleinasien, was heute die Türkei ist. Und zwar der westliche Teil. Ja, was betraf diese Ehrenstellung Smyrnas? Sie bekam von Rom den Zuschlag für den Bau eines Tempels. Sie durfte zu Ehren von Kaiser Tiberius einen Tempel bauen. Das lief damals so. Die Städte im Römischen Reich konnten sich bewerben, wenn sie Tempel aufbauen wollten für die Gottheiten, die im Römischen Reich verehrt wurden. Am begehrtesten war es am Ende des ersten Jahrhunderts Tempel für Kaiser, für die Kaiserverehrung aufbauen zu dürfen. Und das war eine Ehre, die der Stadt verliehen wurde. Von Rom, vom Kaiser in Rom. Ja, ist für uns schwer nachvollziehbar, aber das war damals so. Smyrna war auch dafür bekannt, dass es dort einen großen Anteil von Juden gab. Die Synagoge war groß dort. Vielleicht jetzt etwas zur Vorgeschichte. Also ich gehe ja davon aus, dass die Offenbarung relativ spät geschrieben worden ist. Also ungefähr 90 nach Christus. Das heißt, bestimmte Ereignisse, wichtige Ereignisse, lagen vor der Offenbarung. Zum Beispiel der sogenannte jüdische Krieg. 66 bis 70 nach Christus. Dieser Krieg bestand ja vor allen Dingen darin, und Jesus hat ihn auch in seiner Endzeitrede vorausgesagt, dass die Römer in Jerusalem einmarschiert sind, den Tempel und die Stadt zerstört haben. Und nach diesem Ereignis gab es kein Zentrum des Judentums mehr, sondern es gab das Judentum dann nur noch in Gestalt der Synagogen, die sich über das Römische Reich verteilten. Die Bedeutung der Synagoge nahm zu, als Jerusalem gestürzt wurde. Gut, die Beziehung zwischen den jüdischen Synagogen und dem Römischen Reich, die war nach diesem Krieg nicht völlig am Boden. Den Juden wurde es zugestanden, dass sie nicht am Kaiserkult teilnehmen mussten. Es war die einzige Gruppe im Römischen Reich, der das zugesagt wurde. Weil die Römer haben auch beobachtet, also mit diesen frommen Juden in den Synagogen kann man viel Ärger kriegen. Ne, wenn es da um viel Götterei geht, da kennen die keine Kompromisse. Also lassen wir das so. Wir gönnen es denen, dass sie nicht an der offiziellen Kaiserverehrung teilnehmen müssen. Wie sah das zum Beispiel aus? Also Kaiserverehrung. Da wurde ein Feiertag ausgerufen. Das war dann in der Regel der Geburtstag eines verstorbenen Kaisers oder eines noch lebenden Kaisers. Und dieser Geburtstag musste dann gefeiert werden. Und zwar in der Weise, dass dieser Kaiser auch in öffentlichen Feiern und Gesten als eine Art Gott verehrt wurde. Und den Juden war klar, also nee, da können wir nicht mitmachen. Den christlichen Gemeinden war das auch klar. Aber jetzt kommt eine Schwierigkeit. Die jüdischen Synagogen haben den Römern verboten oder wollten den Römern das verbieten, den christlichen Gemeinden dieselben Rechte einzuräumen wie ihnen. Aus Sicht der Römer waren die christlichen Gemeinden so eine jüdische Sekte. Also so ein innerjüdisches Problem. Und die Juden haben darauf Wert gelegt zu sagen, nein, nein, also auch wenn da manche Juden mit drinne sind in diesen christlichen Gemeinden, die gehören nicht zu uns. Und bitte gewährt denen nicht dieselben Rechte, die ihr uns gewährt habt. Die müsst ihr bestrafen, wenn die nicht am Kaiserkult teilnehmen wollen. Ja, also die jüdischen Synagogen, insbesondere in Smyrna, wollten das Recht freier Religionsausübung nicht mit den Christen am Ort teilen. Und unter dem Kaiser Domitian, ungefähr ab 81 nach Christus, gab es auch erste Verfolgungen von christlichen Gemeinden und einzelnen Märtyrertoden von Christen, die sich geweigert haben, den Kaiser zu verehren. Ja, so viel als Hintergrund. Jesus stellt sich ihnen in Vers 8 als der Erste und der Letzte vor, der tot war und wieder lebendig wurde. Das ist schon ein Trost, den Jesus der Gemeinde gibt. Sollte noch jemand bei euch sterben, weil er sich zu mir bekennt, so kann er wissen, ich bin auch gestorben für mein Bekenntnis zu Gott und bin auferweckt worden und dir wird dasselbe passieren. Ich weiß, Vers 9, wie hart du bedrängt wirst und in welcher Armut du lebst, aber in Wirklichkeit bist du reich. Das ist jetzt kein Beweisvers für das Wohlstandsevangelium. Der Reichtum ist hier geistlicher Art. Die Gemeinde ist vor allen Dingen darin reich gesegnet, dass sie einiges von den Leiden empfängt, die Jesus auch erduldet hat. Es gibt diesen schönen Vers von Paulus im Philipperbrief, wo er den Philippern sagt, es ist euch von Gott aus Gnade nicht nur geschenkt worden, an Jesus zu glauben, sondern auch mit Jesus zu leiden. Und dieses Geschenk hat Gott der Gemeinde in Smyrna reichlich zuteil werden lassen. Das ist, in der Offenbarung ist das ein Geschenk. Wenn jemand stirbt, weil er sich zu Jesus bekannt hat, dann ist er ein Sieger. Jedes Sendschreiben endet mit dieser Zusage, dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, dem kann der zweite Tod nichts anhaben, heißt es da, Vers 11. Also siegreich hervorgehen heißt so viel wie bis zum Ende mit Jesus verbunden zu sein. Also sei es, dass man vorher durch Hinrichtung stirbt oder, ja, ich sag mal, ein relativ normales Leben als Christ führt, ganz normal mit 85 ins Gras beißt, aber Glauben gehalten hat. Der hat auch gesiegt. Für die Armut der Gemeindeglieder kann man wohl eine Reihe von Gründen anführen. Einige Christen hatten Besitz, das ist ihnen dann aber durch Vandalismus geraubt worden. Andere sind arm geworden, weil sie ihre Arbeitsstelle verloren haben. Und die haben sie verloren, weil sie sich nicht an der Verehrung des Kaisers beteiligen wollten und sich vom Götzendienst abgewandt haben. Ein großer Teil der Gemeinde war schon arm, weil er aus der Sklavenschicht stammte. Und manch ein Christ in der Gemeinde mag reich gewesen sein, hat aber alles für die anderen hergegeben, sodass er selbst dann auch arm war. Ja, Jesus hebt die Schuld der jüdischen Synagoge dann hervor, in den Versen 9, in Vers 9. Er bezeichnet sie als Synagoge des Satans. Und dass Jesus diese Bezeichnung wählt, steht wahrscheinlich im Zusammenhang damit, dass die jüdischen Synagogen nach wie vor den Anspruch erhoben haben, das wahre Volk Gottes zu bilden. Jesus sagt ihnen aber, sie entlarven sich durch ihr Verhalten gegen die Christen als Synagoge, als Glaubensgemeinschaft, die zum Satan gehört und ihm dient. Ja, also diese jüdischen Synagogen betreiben nicht bewusst Satanismus, aber sie sind Satanisten, weil sie Christen verfolgen. Das ist hier schon mal ein Wink mit dem Zaunfall von der Offenbarung her für die Frage, wer ist eigentlich Gottes Volk? Weil es gibt die Spezialität in manchen Auslegungsvarianten, dass man sagt, für die Gemeinde gelten die Kapitel 1 bis 3 und dann von Kapitel 4 bis Kapitel 19, da geht es um Israel. Also die Offenbarung beschäftigt sich nicht von Kapitel 4 bis Kapitel 19 mit der Synagoge des Satans, also mit denen, die die Gemeinde verfolgen. Die Offenbarung ist völlig klar in ihrer Theologie, was das Volk Gottes anbetrifft. Wer gehört zum Volk Gottes? Das sind die, die mit Jesus durch den Glauben verbunden sind. Ob es nun Juden sind oder Nicht-Juden. Sie sind beide vereint durch den Glauben an Jesus. Und besonderes Kennzeichen, Echtheitssiegel für die Gemeinde ist das Leiden. Paulus weist am Ende des Galaterbriefes auf das Echtheitszeichen als Apostel hin. Das sind Peitschenhiebe, die ihm verabreicht wurden, weil er sich zu Jesus bekannt hat. Ne? Da sagt er den Galatern, also ihr sucht nach irgendwelchen Zeichen meiner Vollmacht als Apostel von Jesus? Ja, guckt euch meinen Rücken an. Vers 10. Hab keine Angst wegen der Dinge, die du noch erleiden musst. Also für Jesus ist das, ich finde das erstaunlich, für mich ist es schwierig, mich da hineinzudenken. Ich hatte noch nie richtig Angst, für meinen Glauben zu sterben zu müssen. Ich weiß nicht, ob es der ein oder andere von euch schon mal erlebt hat. Ich war mal einmal auf einer Missionsreise, da hatte ich kurz einen Anflug. Ui, was passiert jetzt? Also Jesus sagt es gerade solchen Gemeinden, für die das Alltag ist, dass sie muss damit rechnen, dass Geschwister aus eigenen Reihen die nächste Woche vielleicht nicht überleben. Hab keine Angst. Sei treu, auch wenn es dich das Leben kostet. Für mich ist das ein schöner Hinweis darauf, also falls sich die Zeiten in Deutschland drastisch ändern und es die Regel werden könnte, dass es immer wieder christliche Märtyrer geben sollte, dann würde das immer noch gelten. Brauchst keine Angst haben. Warum? Offensichtlich wird Jesus uns dann in viel stärkerer Weise auf sowas vorbereiten, als es jetzt offensichtlich nötig ist. Was wir jetzt vor allen Dingen brauchen, ist, dass wir unsere Angst davor verlieren, uns mutig zu Jesus zu bekennen. Jesus spricht dann vom Siegeskranz des Lebens in Vers 10. Das ist, gemeint ist hier der Siegeskranz, so eine Art Lorbeerkranz. Und der besteht im ewigen Leben. Hintergrund ist hier Sport, Leichtathletik. Also da läuft jemand die 400 Meter und kommt als Erster ins Ziel und er kriegt dann einen Lorbeerkranz aufgesetzt. Und die Zuschauer applaudieren und rühmen ihn. Und dieses Bild greift Jesus auf. Will aber nicht sagen, dass nur einer den Siegeskranz kriegt. Ne? Also es jeder, der ausharrt bis zum Ende, ist quasi als Erster über die Ziellinie gelaufen. Er kriegt den Siegeskranz, der im ewigen Leben besteht. Und dann kommt Jesus in Vers 11 auf den zweiten Tod zu sprechen. Und er will damit deutlich machen, dass es Schlimmeres als den zeitlichen Tod gibt. Diesen zweiten Tod. Dieser Ausdruck taucht in der Offenbarung an noch zwei anderen Stellen auf, ziemlich am Ende. Und da wird dann auch deutlich, was damit gemeint ist. Alle Menschen werden nach ihrem zeitlichen Tod vor Gott erscheinen. Die, die nicht an Jesus geglaubt haben, werden auf ewig verdammt werden in einem See aus Feuer. Wer dort landet, erleidet den zweiten Tod, der endgültig ist. Von diesem Tod sind ausdrücklich alle diejenigen nicht betroffen, die an Jesus glauben. Ich komme zum dritten Sendschreiben. Ihr erweist euch als Gemeinde von Jesus, wenn ihr Götzendienst in eurem eigenen Leben und in eurer Gemeinde bekämpft. Die Verse 12 bis 17. Schreibe an den Engel der Gemeinde in Pergamon, der, dem das scharfe, beidseitig geschliffene Schwert zur Verfügung steht, lässt der Gemeinde sagen, ich weiß, dass dort, wo du wohnst, der Thron des Satans steht. Und trotzdem hältst du am Bekenntnis zu mir fest. Du hast deinen Glauben an mich nicht verleugnet, auch damals nicht, als in eurer Stadt, dieser Hochburg des Satans, mein treuer Zeuge Antipas getötet wurde. Doch einen Vorwurf kann ich dir nicht ersparen. Du duldest in deiner Mitte Anhänger der Lehre Bileams. Bileam hatte Balak den Rat gegeben, die Israeliten zum Essen von Opferfleisch, das den Götzen geweiht war, und zu sexueller Zügellosigkeit zu verführen und sie dadurch zu Fall zu bringen. Auch bei dir gibt es Leute wie Bileam. Es sind die Anhänger der Lehre der Nikolaiten. Darum sage ich dir, kehre um. Wenn du nicht umkehrst, werde ich nicht zögern, mich gegen dich zu wenden und mit dem Schwert, das aus meinem Mund kommt, gegen diese Leute Krieg zu führen. Wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, werde ich von dem Manna zu essen geben, das jetzt noch verborgen ist. Und ich werde ihm einen weißen Stein geben, in den ein neuer Name eingraviert ist, den niemand kennt, außer dem, der ihn bekommt. Ja, die Gemeinde in Smyrna, wenn man so will, hat die Note 1 bekommen oder 1 bis 2. Erhält keinerlei Tadel. Wir müssen daraus nicht ableiten, dass die sündlos war, aber wir merken, Jesus ist kein Erbsenzähler. Er findet keine perfekte Gemeinde vor in dieser Welt. Aber wo die Grundausrichtung stimmt, da hat er nichts zu tadeln. Da gibt's dann den Aufruf, darin weiter zuzunehmen. Bei der Gemeinde in Pergamon ist es jetzt anders, ne? Also ein Teil der Gemeinde, ein Großteil der Gemeinde ist Jesus treu, sagen wir auch Note 2, aber es gibt einen Teil der Gemeinde, Note 5 oder 6. Also die sind eigentlich durchgefallen. Und das fällt jetzt auf den anderen Teil der Gemeinde zurück. Dass Jesus ihnen vorhält, wie kann das sein, dass diese Leute in euren Reihen ihr Unwesen treiben dürfen? Und wenn ihr euch dann die Sendschreiben 4 und 5 durchlest, dann wird das immer ein bisschen schlimmer. Also der Anteil der Gruppe, die Jesus untreu ist, die wird immer größer. Und im fünften Sendschreiben ist es dann nur noch ein kleiner Teil, der Jesus die Treue hält und der kann auch nicht mehr viel ausrichten. Oder habe ich mich verzählt? Ist es das sechste? Das sechste, genau.
Der sechste ist wieder positiv, ist wieder der.
Genau. Ach ja, genau. Das fünfte. Beim fünften Sendschreiben. Da ist wirklich nur noch ein kleiner Teil Jesus treu. Und dann kommt noch eine Vorzeigegemeinde und am Schluss, da will keiner drunter fallen. Also am Schluss Laodicea, die ganze Gemeinde kurz vorm Abfall. Vielleicht noch etwas auch hier zum Hintergrund der Stadt Pergamon. Pergamon war im ersten Jahrhundert nach Christus das kulturelle und religiöse Zentrum in Kleinasien nach Ephesus. Die Stadt war im ganzen Mittelmeerraum berühmt. Sie besaß nach Athen und Alexandria die drittgrößte Bibliothek der Welt. Die Stadt war geprägt durch eine Vielzahl von Tempeln. Ein Tempel war dem vermeintlichen Göttervater Zeus gewidmet. Ein riesiger Altar war zu seinen Ehren auf einem Berg nahe der Stadt errichtet worden. Ein anderer Tempel war der Göttin des Sieges und der Schirmherrin der Stadt, Athena, gewidmet. Wieder ein anderer dem Gott Dionysos. Das ist der Gott, der einen richtig feiern lässt. Ein vierter Tempel dem Gott der Heilung, Asklepios. Das heißt, Pergamon war ein Pilgerort für Leute, die Heilung suchten. Und noch eine Spezialität, wenn es ein Zentrum des Kaiserkultes in Kleinasien gab, dann war es Pergamon. Der Stadt wurde es 29 vor Christus, also ungefähr 100 Jahre vor diesem Brief, als erster erlaubt, einem noch lebenden Kaiser einen Tempel zu widmen, nämlich für den damals noch lebenden Kaiser Augustus. Und Pergamon bekam den begehrten Titel im Römischen Reich Wächterin des Kaiserkultes. Das hatte die quasi im Stadtwappen stehen. Die Stadt rühmte sich als Förderin des Kaiserkultes und es zählte zu den vornehmsten Pflichten der Einwohner, sich im Kaiserkult eifrig hervorzutun, um dem Ruf der Stadt alle Ehre zu machen. Und wahrscheinlich rührte der meiste Druck gegen die christliche Gemeinde daher, dass sie sich dem Kaiserkult verweigerte. Das wurde von den Bürgern der Stadt als eine Art Hochverrat empfunden. Es ist bemerkenswert, Christen wurden als Atheisten beschimpft. Also so nach dem Motto, also nur ein Gott, das ist ja so gut wie gar kein Gott. Also nach dem Motto, wir haben hier ein Dutzend Götter in Pergamon und dann sagen wir mal, fünf, sechs Götter müsst ihr euch auch schon zulegen, wenn ihr hier leben wollt. Christen wurden als Verächter der menschlichen Rasse beschimpft, weil sie das in religiösen Dingen so streng hielten. In der Regel waren die Juden diesem Druck nicht ausgesetzt. Das lag vor allen Dingen daran, dass sie ein altes Volk waren, schon über Jahrhunderte Kontakte hatten zu den Römern. Sie wurden respektiert. Die christlichen Gemeinden hingegen waren ein Gemisch von Völkern. In ihr versammelten sich neben Juden ja vor allen Dingen Leute der eigenen Kultur, die sich nach ihrer Bekehrung in mancherlei Hinsicht von der Kultur ihrer Landsleute abwandten. Also das ist ähnlich wie im Islam, ne? Ein frommer Muslim, der ist mir nicht unbedingt böse, wenn ich mich nicht zum Islam bekehre, weil ich nie einer war. Aber wenn jemand ein Muslim ist und wendet sich ab, der kriegt Schwierigkeiten. Und so ähnlich war es in Pergamon. Die Juden konnten machen, was sie wollten. Aber wenn einer von den eigenen Leuten Christ wurde, dann gab es Probleme. Ja, Jesus hält der Gemeinde zugute, Vers 13, ich weiß, dass dort, wo du wohnst, der Thron des Satans steht und trotzdem hältst du am Bekenntnis zu mir fest. Du hast deinen Glauben an mich nicht verleugnet, auch damals nicht, als in eurer Stadt, dieser Hochburg des Satans, mein treuer Zeuge Antipas getötet wurde. Vielleicht hier etwas zu dem Thron des Satans. Das ist wahrscheinlich eine bildliche Redeweise, also keine Anspielung auf einen bestimmten Götzenaltar oder so oder auf einen bestimmten Tempel, sondern Jesus bezieht sich hier auf die Stadt Pergamon als Ganzes. Sie ist eine Vorzeigestadt für Götzendienst und Kaiserkult und als solche ist sie eine Hochburg des Satans. Nicht, weil die Leute bewusst Satanismus betreiben, sondern weil hinter diesem ganzen Götzendienst, ohne dass die Leute das wissen, der Satan steht. Dasselbe sagt der Apostel Paulus in 1. Korinther 10, könnt ihr nachlesen, ne? Also die Feindschaft, die der christlichen Gemeinde entgegenschlug, war letztlich auf das Wirken Satans in denen zurückzuführen, die gegen sie auftraten. Ja, vielleicht hier kurz ein Hinweis, wie sich das weiterentwickeln wird in der Offenbarung. Es gibt kein Buch in der Bibel, auch nicht im Neuen Testament, wo so viel über Satan die Rede ist. Satan, auch ein Engelwesen, aber einer von der üblen Sorte und offensichtlich sowas wie der Anführer einer ganzen Horde von Dämonen. Die bewegen sich irgendwie in der unsichtbaren Welt und Gott lässt es zu, dass sie Einfluss auf Menschen ausüben, auch auf Gemeinden. So, dann widmet sich Jesus aber dieser Gruppe von Vers 14 an, die sich dieser Lehre, er nennt es die Lehre Biliams, verschrieben hat. Vielleicht hier noch einen kurzen Vergleich. Da ist auch jetzt wieder von diesen sogenannten Nikolaiten die Rede. Von denen war schon im ersten Sendschreiben die Rede. Der Gemeinde in Ephesus hat Jesus attestiert, dass sie sich von dieser Gruppe von Nikolaiten distanziert hat, die Gemeinde in Pergamon nicht. Die lässt diese Gruppe da gewähren mit ihrer Ehelehre. Ja, was ist das für eine Ehelehre? Jesus bringt das in Verbindung mit der Lehre Biliams. 4. Mose 22 bis 24. Da ist von diesem Biliam die Rede. Die Israeliten sind auf dem Weg ins verheißene Land. Und dann gibt es so einen König, der möchte verhindern, dass er von den Israeliten untergebuttert wird. Diesen Balak. Der holt sich einen ortsbekannten Magier, den Biliam, und besticht ihn. Ich gebe dir viel Geld, sprich du bitte einen Fluch über die Israeliten aus. Gott aber bemächtigt sich dann immer wieder dieses Biliam, sodass er Israel segnen muss. Das heißt, auf diese Weise kommt Balak den Israeliten nicht bei. Aber dann wird berichtet, dass der Biliam hinterher noch eine Idee hat. Davon wird dann Kapitel 25 berichtet. Mensch, lass doch deine Frauen auf die Israeliten los. Also veranstalte doch so eine wilde Götzenfeier und biete den israelitischen Männern doch Frauen an, Prostituierte. Dem werden sie nicht widerstehen können. Und ja, der Biliam hat schon eine gewisse Menschenkenntnis. Etliche jüdische Männer treiben dann Götzendienst und in Verbindung mit Götzendienst sexuelle Unmoral. Oder anders gesagt, durch sexuelle Unmoral ließen sie sich dazu verführen, auch die Götzen mit anzubeten, die von diesen Frauen verehrt wurden. Ja, das scheint auch dann die Ehelehre der Nikolaiten gewesen zu sein, dass sie gesagt haben, ja, also durch Jesus sind uns ja die Sünden vergeben, Gott ist uns gnädig und es kommt jetzt nicht so sehr darauf an, wie wir leben. Ne, warum sollen wir uns von den Leuten hier als Menschenverächter beschimpfen lassen? Warum wollen wir nicht mitmachen bei den Festen, die hier gefeiert werden? Weil eigentlich kann uns das ja nichts anhaben. Wir glauben an Jesus, wir sind quasi immun durch seine Gnade gegen jeglichen Götzendienst. Das heißt, wir machen da zwar mit, aber das ist ja alles nur, betrifft ja nur unseren Leib, auch die sexuelle Unmoral. Diese Sichtweise, die könnt ihr vor allen Dingen im ersten Korintherbrief nachlesen, Kapitel 8 bis 10 und dann auch noch Kapitel 5 bis 7, da geht Paulus darauf ein. Das vielleicht als Hinweis zu diesen Themen sexuelle Unmoral und Götzendienst sind 1. Korinther 5 bis 10 die wichtigsten Kapitel im Neuen Testament. Aber da kann ich jetzt nicht zu ausführlich drauf eingehen. Ja, wie gesagt, das Neue Testament bezeugt mehrfach, dass es gerade für nichtjüdische Christen eine große Herausforderung war, in den Bereichen Religion und Sexualität ihre gewohnten Verhaltensweisen aufzugeben. In der Stadt Pergamon gab es viele öffentliche Festlichkeiten, die im Rahmen des Kaiserkultes und der Verehrung ortsansässiger Gottheiten veranstaltet wurden. Und es ist auch so, es gibt ja dieses Aposteldekret, Apostelgeschichte 15, da wird ausdrücklich nicht viel von nichtjüdischen Christen an Verhaltensweisen eingefordert, aber zwei Dinge eben doch. Nämlich, dass sie sich von Götzendienst und sexueller Unmoral abkehren. So, und jetzt fordert Jesus in Vers 16 die ganze Gemeinde auf, kehre um. Ne, dieses Du, wenn du nicht umkehrst, werde ich nicht zögern, mich gegen dich zu wenden. Das betrifft die ganze Gemeinde und jeden Einzelnen. Ich werde mich gegen dich wenden und mit dem Schwert, das aus meinem Mund kommt, gegen, und jetzt kommt's, diese Leute Krieg führen. Also Jesus kündigt jetzt nicht an, dass er die ganze Gemeinde richten wird, sondern dass er diese Gruppe richten wird. Aber das alles ist dann eine Warnung an die ganze Gemeinde. Also offensichtlich geht Jesus davon aus, also wenn ihr selber jetzt nicht gegen diese Gruppe vorgeht, dann werde ich in Kürze kommen und mir diese Leute vorknöpfen und die Kollateralschäden für euch als Gemeinde werden dann größer sein. Also seht zu, dass ihr das selbst in die Hand nehmt. Das ist hier ganz ähnlich wie das, was Paulus in 1. Korinther 5 beschreibt, wo es offensichtlich ein Unzuchtsverhältnis gab. Also ein Mann lebte mit seiner Stiefmutter und die Gemeinde hat das geduldet. Und Paulus sagt ihnen, ihr als Gemeinde, ihr habt jetzt noch Zeit, den Betreffenden auszuschließen. Aber ich kann euch sagen, also Christus steht schon vor der Tür, um das selbst in die Hand zu nehmen. Und wenn das dann soweit ist, dann werdet ihr als Gemeinde wesentlich mehr Schaden erleiden. Und so ist das hier auch gemeint. Ja, in dieser Aufforderung von Jesus steckt also wenigstens zweierlei drin. Für die, die dem Götzendienst verfallen sind, noch ein letzter Aufruf, umzukehren. Also das ist der Ruf an die Nikolaiten, kehrt um. Wendet euch konsequent vom Götzendienst und von der sexuellen Unmoral ab. Und der Ruf zur Umkehr an die anderen, an den Großteil der Gemeinde, beinhaltet dann vor allen Dingen dies, dass die sich dieser Sache annehmen, dass sie auf die Leute zugehen, sie konfrontieren, hoffentlich zur Umkehr führen und wenn nicht, bereit sind, diese Leute aus der Gemeinde auszuschließen. Gemeindeausschluss ist ein wesentliches Kennzeichen neutestamentlicher Gemeinden. Also wo Menschen, also Gemeindeausschluss, aus meiner Sicht gibt es vor allen Dingen zwei, vielleicht drei Gründe im Neuen Testament. Grobe Irrlehre, also dass jemand leugnet, dass Jesus auferstanden ist oder dass er die Bedeutung des Sühnetodes leugnet. Das zweite ist grobes ethisches Fehlverhalten, von dem man nicht umkehren möchte. Götzendienst und sexuelle Unmoral gehören dazu. Sind immer ein Grund, jemanden auszuschließen, wenn er nach gewisser Zeit immer noch nicht umkehren will. Ja, und das ist häufig die Last der Gemeindeleiter. Und die brauchen dann die Unterstützung der ganzen Gemeinde. Häufig kann das zur Lagerbildung führen. Die einen sagen, es ist doch viel zu streng. Ja, Jesus ist hier ziemlich, ziemlich klar und deutlich. Er duldet es nicht, wenn irgendjemand die Gnade, die er uns anbietet, als Freibrief für ein Leben in Sünde missbraucht. Aber zum Schluss kommt Jesus dann, Vers 17, mit einer Zusage, dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, werde ich von dem Manna zu essen geben, das jetzt noch verborgen ist. Und ich werde ihm einen weißen Stein geben, in den ein neuer Name eingraviert ist, den niemand kennt außer dem, der ihn bekommt. Das Manna, das war ja die Speise für die Israeliten in der Wüste, von Gott, vom Himmel her, ja, auf wundersame Weise ausgeschüttet, tagtäglich. Manna kommt ja ursprünglich vom Hebräischen. Die Israeliten haben das erste Mal gesehen, haben gefragt, was ist das denn? Auf Hebräisch Manna, oder Manhu. Geht hier also in der Zusage um etwas zu essen und das hat auch wahrscheinlich eine Verbindung zu den Götzenopferfeiern. Also Götzendienst wurde häufig dadurch auch, ja, viele Leute verfielen im Götzendienst, weil sie gerne auf solchen Feierlichkeiten waren. Es waren wirklich, ja, Feste, bei denen, also wir werden heute sagen, ja, also das ist wie wenn Karneval ist und dann haben so Städte wie Köln und Düsseldorf so das Hauptangebot. Und Pergamon war so eine Stadt. Also wenn es um Götzenfeiern ging, da konnte diese Stadt kaum einer ausstechen. Und da wurden Leckereien angeboten. Also insbesondere für viele arme Leute war das so. Die bekamen bestes Fleisch gratis. Jesus hält ihn dann vor Augen, also ich gebe euch was Besseres als dieses Götzenopferfleisch, nämlich verborgenes Manna. Und das Manna, von dem Jesus hier spricht, steht bildlich für die Gemeinschaft zwischen ihm und den Gemeindegliedern. Als verborgenes Manna symbolisiert es wahrscheinlich die vollendete Gemeinschaft mit Jesus nach dem Tod beziehungsweise bei seiner Wiederkunft. Und dann redet Jesus noch von einem weißen Stein. Ich werde ihm einen weißen Stein geben, in den ein neuer Name eingraviert ist, den niemand kennt, außer dem, der ihn bekommt. Der Hintergrund für dieses Bild ist nicht ganz klar. Es gab damals bei Gerichtsverhandlungen bei der Abstimmung über die Schuld oder Unschuld eines Menschen einen weißen Stein und einen schwarzen Stein. Ein weißer Stein bezeugte die Unschuld des Angeklagten, der schwarze Stein bezeugte die Schuld und die Notwendigkeit der Bestrafung. Weiße Steine wurden auch als Eintrittskarten für Feierlichkeiten benutzt. Und wenn man beides verbindet, dann würde Christus hier mit der Gabe des weißen Steines den Freispruch von Schuld und die damit verbundene Zutrittsberechtigung zum himmlischen Mahl hervorheben. Aber ja, das kurz als Erklärung. Und dann noch der Hinweis auf den neuen Namen. Also auf diesen weißen Steinen ist dann jeweils ein neuer Name eingraviert. Das ist entweder der Name Gottes, um den es sich hier handelt, oder es ist ein neuer Name dessen, der diesen Stein empfängt. Und dann symbolisiert sein neuer Name den neuen Zustand in vollkommener Gemeinschaft mit Gott. So oder so repräsentiert der neue Name auch die ungetrübte ewige Gemeinschaft mit Gott. Also das ist das, womit Jesus uns locken will. Die Gemeinschaft mit ihm in der Vollendung. Mit anderen Worten, wer das nicht begehrt, also wer keine Lust drauf hat, wer sich nicht darauf freut, einmal mit Jesus vereint zu sein, der wird auf die eine oder andere Weise dem Götzendienst verfallen. Also sein Herz schlägt schon an einer anderen Stelle. Vielleicht merkt das noch nicht. Also irgendwo hast du deine größte Freude. Wenn sie nicht bei Jesus ist, dann ist sie irgendwo anders. Und Martin Luther hat das auf den Punkt gebracht. Das, woran du deine größte Freude hast, das ist dein Gott. Also wenn du überhaupt kein Empfinden dafür hast, wie schön das sein könnte, in der Vollendung bei Jesus zu sein, dann hast du ein echtes Problem. Entweder hat dir das dann noch keiner richtig erklärt, oder du hast es schon dutzendfach in der Bibel nachgelesen Und es hat dich bis heute ziemlich kalt gelassen. Daran zum Schluss diese Aufforderung von Vers 17. Wer Ohren hat, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Also wenn nötig, höre heute zum ersten Mal richtig zu, was der Geist den Gemeinden sagt. Worum geht's nochmal vor allen Dingen hier bei der Gemeinde in Pergamon? Jesus stellt sie uns vor Augen, um uns deutlich zu machen, wie notwendig es ist, dass wir in unserem persönlichen Leben und in unserem Leben als Gemeinde darum kämpfen, dass wir uns von jeder Form des Götzendienstes freihalten. Das ist ein schwieriges Thema. Also, was könnten das für Götzen sein? Weil offizielle Götzen gibt's nicht, ne? Die so einen Namen kriegen. Ich bringe die Götzen, die bei uns große Wirkung haben, vor allen Dingen mit Dingen in Verbindung wie Wohlstand, Geld. Ein schönes, geregeltes Leben im Mittelstand. So als Hauptziel 40 Jahre in die Rentenkasse einzahlen und dann noch 20 Jahre ein goldenes letztes Zeitalter hier auf Erden. Noch eine schöne Schiffsreise nach Norwegen oder zwei. Das kann man alles machen. Aber wenn das sowas wie eine Lebensplanung ist, womit man erfüllt ist, dann ist das eine Form von Götzendienst. Wer Ohren hat, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Ich gehe davon aus, dass es bei den meisten von euch anders steht. Ich denke, ihr in Gummersbach habt viele Möglichkeiten, den Menschen um euch herum zu zeigen, durch euer Leben, durch euer Bekenntnis, dass Jesus das höchste Gut ist und dass die Gemeinschaft mit ihm für euch das wahre Leben ausmacht. Und was das geschwisterliche Miteinander in eurer Gemeinde anbetrifft, ich habe jetzt nichts dergleichen gehört, dass es so eine Gruppe von Nikolaiten bei euch gibt oder was Ähnliches. Freut euch, wenn es so ist. Helft euch gegenseitig weiter darin, im Glauben auszuharren, weist euch immer wieder darauf hin, dass Jesus das höchste Gut ist. Möglicherweise kommt für euch die Zeit, wo ihr in euren Reihen mit schwerwiegenden Sünden einzelner Gemeindeglieder umgehen müsst. Und er schenke euch und insbesondere euren Leitern dann Weisheit, in Liebe und Wahrhaftigkeit mit solchen Gemeindegliedern umzugehen. Jesus Christus, er ist der Herr eurer Gemeinde. Er gibt euch klare Aufforderungen. Er rüstet euch mit Gaben aus. Er spricht Warnungen aus. Er tröstet euch. Lasst es euer größtes Anliegen sein, dass ihr als Gemeinde und jeder Einzelne von euch im echten Glauben mit ihm verbunden ist. Amen.